Herr Ratsvorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, heute schreiben wir Stadtgeschichte.
Lass mal schnacken. Ein Interview-Podcast der NWZ. Und hier ist Heiner Elsen.
10.000 Zuschauer, 50,4 Millionen Euro Kosten und ein jährlicher Zuschussbedarf von 2,2 Millionen Euro. Diese Zahlen werden in den nächsten Jahren auf die Stadt Oldenburg zukommen, denn am Montag hat der Stadtrat den Bau eines neuen Stadions an der Maasrichter Straße direkt neben den WSM-Zahlen beschlossen. Nach einer jahrelangen, emotional und kontrovers diskutierten Debatte fiel in dieser Woche die Entscheidung, Oldenburgs neue Arena kommt. Doch was bedeutet das eigentlich für die Zukunft der Stadt? Und was kommt da auf Oldenburg zu und warum wurde Montag Stadtgeschichte geschrieben? All diese Fragen werde ich heute meinem Gast stellen. Und das ist kein geringerer als der Oldenburger Oberbürgermeister Jürgen Krogmann. Hallo und herzlich willkommen.
Ja, moin.
Genau, für die heutige Folge habe ich mir aber noch ein bisschen Verstärkung an Bord geholt. Und zwar hat er die Debatte in den letzten Jahren maßgeblich für die Nordwestzeitung begleitet und vertritt auch seine ganz eigene Meinung zum Stadionbau. Als mein Wingman ist heute der stellvertretende Leiter der Oldenburger Stadtreaktion bei mir. Herzlich willkommen, Patrick Buck.
Moin, Heiner.
Ja, wir werden uns jetzt erstmal mit der Entscheidung befassen. Wie ich es gerade ja schon sagte, hinter uns liegt jetzt eine jahrelange Debatte. Patrick, du hast ja für unser Medienhaus viel geschrieben, recherchiert und nachgefragt zu dem Thema. Vielleicht magst du einmal ganz kurz anreißen, was in den vergangenen Jahren in der Stadiondebatte passiert ist.
Alles kann ich da gar nicht umreißen, weil diese Debatte schon älter ist, als ich überhaupt in Oldenburg lebe. Die ist ja wirklich schon 30 Jahre eigentlich am Laufen, denn schon seit der VfB im Marschwegstadion spielt, ist man da eigentlich nie wirklich glücklich und heimisch geworden. Und es gab diverse Anläufe, immer mal wieder ein neues Stadion zu bauen, die dann aber leider immer wieder sich in Luft aufgelöst haben. Und dann kam halt der Drittliga-Aufstieg und die eine Saison im Profifußball. Und die hat dann dafür gesorgt, dass die Debatte wieder Fahrt aufgenommen hat. Und ja, sowohl aus der Reihen der Verwaltung und unter der Führung des Oberbürgermeisters, als auch von einigen Fraktionen, die das stark unterstützt haben von Anfang an und dem VfB. Bei Oldenburg natürlich, ist dann ja dieses Stadion auf den Weg gebracht worden, ist oder der Vorschlag erstmal unterbreitet worden, das zu machen. Es wurde lange geprüft, lange diskutiert, debattiert, Gutachten wurden erstellt, geschrieben, gelesen, diskutiert und ja, jetzt stand die Entscheidung an und der Rat musste jetzt die Entscheidung fällen, wollen wir das oder wollen wir das nicht, wollen wir dieses Geld ausgeben, was eben heißt, die Stadt finanziert und baut das Stadion komplett selbst. Und die Antwort fiel dann eben ganz deutlich mit Ja aus.
Die Entscheidung ist jetzt da. Herr Krogmann, Sie waren ja von Anfang an eigentlich ein Befürworter dieses Neubaus, wenn ich das so richtig rekapituliere. Warum?
Naja, Herr Buck hat ja zu Recht gesagt, das ist eine Diskussion, die nicht in den letzten Monaten und auch nicht in den letzten Jahren angefangen ist, sondern die ihren Ausgangspunkt mit der Aufgabe des alten Donnerschwer Stadions der Hölle des Nordens Anfang der 90er hatte. Damals schwierige Zeiten, einerseits sportlich der Erfolg des VfB, der Aufstieg in die zweite Liga, später dann ja sogar fast der Aufstieg in die erste Liga, wirtschaftlich aber große Schwierigkeiten für den Verein. Das Stadion musste aufgegeben werden, auch verkauft werden. Und zugleich war auch klar, ich kann mich selbst noch an eine Stadionbegehung mit dem DFB erinnern. Damals war ich junger Sportreporter beim NDR, also ich war noch gar nicht bei der Stadt, auch nicht politisch tätig. Und damals ist schon festgestellt worden, das Donnerschwer-Stadion hat keine Zukunft. Damals ist der Fehler aus meiner Sicht gemacht worden. Man hätte damals sich sofort eine zukunftsfähige Lösung, eine auch mit Perspektiven, mit Ausbauperspektiven überlegen müssen. Damals war auch ehrlich gesagt noch mehr Platz in der Stadt.
Heute steht da ein Supermarkt, oder?
Da an der Stelle steht ein Supermarkt, also ich glaube, da wäre es ohnehin eng geworden.
Okay.
Das gehört zur Ehrlichkeit dazu, dass das an der Stelle wohl nicht möglich gewesen wäre. Aber der schnelle Gang ins Marschwegstadion, was nun wirklich für Fußballatmosphäre, Fußballkultur, aber auch was die Einschränkung des Lärmschutzes betrifft, also auch die Spielzeiten, also das ist alles, Herr Buck nickt, es ist ihm alles bekannt. Das hätte man damals schon sehen müssen. Dann hätte der Oberbürgermeister Krogmann sich da gar nicht groß mehr einschalten müssen, sondern man hätte, wenn überhaupt, zur dritten Liga noch die ein oder andere kleinere Investition tätigen müssen. Das war jetzt leider nicht so. Vielleicht ein letzter Satz. Für mich eigentlich das entscheidende Motiv ist, dass die Diskussion immer wieder gekommen ist. Und dass Oldenburg, wie gesagt, immer wieder mit dem Kopf auf diese Tür gestoßen wurde. Und ich denke, irgendwann muss man so eine Sache mal entscheiden. Und deshalb habe ich das auch, das will ich zugeben, zu dieser Entscheidung geführt. Aber letztlich hat es natürlich der Rat entschieden. Und wenn er es anders entschieden hätte, dann hätte ich gesagt, okay, dann ist die Entscheidung so. Jetzt haben wir ein Ergebnis und Hier muss man ehrlich sagen, auch jetzt fängt die Arbeit eigentlich erst wieder an.
Bei solchen großen Bauten denkt man ja auf jeden Fall immer erstmal an die Kosten. Können Sie einmal ganz kurz abreißen, wie sieht genau die Finanzierung aus?
Also wir haben ja einen riesigen Investitionshaushalt der Stadt. Wir haben eine ganze Reihe von Projekten. Ich will die jetzt hier nicht alle aufzählen. Und wenn ich da immer gleich erst an die Kosten denken würde, dann würde ich es am liebsten natürlich immer lassen.
Ja.
Nein, man denkt natürlich zuerst daran, was will man erreichen? Was will man schaffen? Welchen Ort will man hier den Oldenburgerinnen und Oldenburgern, zumindest denjenigen, die sich für Fußball interessieren, zur Verfügung stellen? Wie wir das ja an anderen Stellen auch machen. Aber Sie haben natürlich recht, man muss dann die Wirtschaftlichkeit betrachten. Man muss sich ein klares Bild davon machen, was man da wirtschaftlich und auch was die Kosten betrifft, auslöst. Und da muss man politisch die Entscheidung treffen, will man sich diese Bürde, es ist ja letztlich eine finanzielle Bürde, will man die tragen oder nicht? Und das haben wir in den letzten 2-3 Jahren getan und jetzt auch entschieden.
Können Sie einmal noch ganz, steht ja eigentlich schon fest, wie prozentual das aufgeteilt ist. Können Sie das einmal für unsere Hörer erklären?
Das Modell geht ja davon aus, dass wir nicht, wie das sicherlich an anderen Stellen auch mal vorkommt, in ein Projekt hinein unterstützen. Es gibt ja die unterschiedlichsten Konstruktionen in Deutschland, wie Stadien gehalten werden. Und nicht alle sind so transparent wie unsere. Das muss man auch sagen. Häufig läuft es über Stadtwerke, über verschlungene Wege, über Erbbaurechtsverträge. Wir haben gesagt, wir schaffen das als ein Stück städtischer Infrastruktur, das wir auch von der Kontrolle her nicht aus der Hand geben. Und wir haben dann einen Ankermieter, das ist der VfB Oldenburg, der dann eine marktübliche Miete, deutlich mehr als jetzt im Marschwegstadion, sowohl für die vierte Liga als auch, das hoffen wir natürlich, dass das in nicht allzu ferner Zukunft auch der Fall sein wird, auch in der dritten Liga dann zu zahlen wäre. Das ist ein wesentlicher Teil der Erträge, die das neue Stadion hätte. Dazu kommen, wir wollen die Namensrechte veräußern. Dafür gibt es einen Markt in Deutschland. Da werden wir uns natürlich auch mit beschäftigen. Auch das ist ein sechsstelliger Betrag, der da erzielt würde. Dazu kämen Einnahmen aus der Gastronomie, aus dem Stadionbetrieb im VIP-Bereich. Dazu kämen Werbeeinnahmen. Dazu kommt, das ist meine Vorstellung, auch noch die Einnahme von vielleicht 1 oder 2 Open-Air-Konzerten im Jahr, aber vielleicht auch ganz anderen Veranstaltungen, die wir heute noch gar nicht kennen. Das gibt es ja in vielen Städten. Und aus dem Ganzen heraus hat man dann ein Einnahmepaket, aus dem man dann auch die Kosten bezahlen muss. Also sowohl die Kosten für den Betrieb des Stadions, natürlich auch für den Rasenmäher, also für den Greenkeeper, aber eben auch die Kosten für die Stadiongeschäftsführung und natürlich für Zins und Tilgung. Und die Einnahmen, das wissen wir, das haben wir immer transparent gesagt, werden nicht zu 100% die Aufwendungen tragen können. Und daraus ergibt sich ein jährlicher Zuschuss, so wie wir es beim Olantis haben, so wie wir es bei der Weser-Ems-Halle haben, den wir dann am Ende begleichen müssen. Und darum drehte sich das Ganze. Es geht nicht um dieses Invest von 50 Millionen, weil diese Summe taucht ja als Wert auch in der Bilanz der Stadt wieder auf. Wir schaffen ja ein neues Gebäude und das hat ja einen Wert. Jetzt mal unabhängig von der Frage, ob man es weiterverkaufen würde oder nicht, das ist sicherlich nicht der Plan. Aber man muss sich, wenn man die Wirtschaftlichkeit betrachtet, auf die jährlichen Kosten konzentrieren.
Vielleicht noch eine Zwischenfrage dazu, weil es geht ums Geld und es wurde ja eben viel darüber diskutiert. So viel kostet das im Jahr und es wurde mehrfach gesagt, sinngemäß, trotzdem wird es euch an nichts fehlen, liebes Oldenburg. Wir müssen nirgendwo deswegen an anderer Stelle einsparen. Wenn ich einen Euro ausgebe, ist er weg, dann kann ich ihn nicht an anderer Stelle ausgeben. Wie kann man das erklären, warum das trotzdem nicht an anderer Stelle fehlt, das Geld?
Also der städtische Haushalt besteht ja nicht nur aus den 1,5 bis 2 Millionen, die da jährlich als Zuschuss anfallen würden, sondern wir haben einen Haushalt von über 7 Millionen Euro von den Aufwendungen her. Und natürlich kann niemand ausschließen, dass es, im Moment haben wir ja eine relativ gute Haushaltssituation auch in den letzten Jahren gehabt, das kann sich natürlich auch mal wandeln. Wir haben in den Nullerjahren ganz andere Situationen gehabt. Aber daraus zu konstruieren, dass man quasi, dass nur das Stadion dann eine Verschlechterung auslöst, das kann man angesichts der Größenverhältnisse ausschließen. Aber natürlich gilt hier wie in allen anderen Bereichen, wir müssen bei allen städtischen Ausgaben immer, nicht nur zum Beginn eines Projektes, sondern immer auf die Wirtschaftlichkeit schauen. Und von daher, ich sehe diese Sorge nicht. Ich wüsste jetzt auch nicht, welches andere Großprojekt in den letzten Jahren, da könnten Sie ja einige aufführen. Sie könnten das neue Bad am Flötenteich nehmen, Sie könnten das Stadtmuseum nehmen, Sie könnten auch viele Schulbauten nehmen. Also alles, was wir im Invest hätten, natürlich hat das alles Aufwendungen verursacht, aber an keiner Stelle sind wir da zu Kürzungen gekommen. Ich muss sagen, im Gegenteil, wir haben bei den meisten Sachen in den letzten Jahren eher draufgelegt.
Das neue Stadion soll ja ja, erstmal ein Fußballstadion werden, aber trotzdem gab es ja auch immer den Slogan, dass es ein Stadion für alle sein soll, also dass man das auch noch anders nutzen soll und kann. Ja, wie soll das aussehen? Also wie stellt sich die Stadt Oldenburg vor, das Gebäude mit neben dem Fußball noch mit Leben zu füllen?
Also um ganz transparent und ehrlich zu sein, was die Wirtschaftlichkeit betrifft, haben die anderen Veranstaltungen nicht den Stellenwert, dass sie das sozusagen komplett auffangen können, okay, was wir dort an Lasten haben. Wirtschaftlich ist der Kernbetrieb Fußball. Aber wir wollen natürlich trotzdem, dass nicht nur die Menschen, die sich für Fußball interessieren, diesen Ort nutzen können, sondern das wird sicherlich dann nicht so oft sein, aber vielleicht kommt mal jemand zu einem Konzert, was wir dort veranstalten. Vielleicht veranstaltet jemand in der Stadiongastronomie eine sogenannte MICE-Veranstaltung. Wir haben gelernt, was MICE heißt. Das sind Meetings, Incentives, Events und Congress. So, das heißt also englisch abgekürzt MICE. Das sind also Veranstaltungen, die im Bereich des Funktionsgebäudes in der Stadiongastronomie stattfinden, und das kann alles Mögliche sein, vom Firmenjubiläum bis zur Hochzeit. Jetzt werden Sie schmunzeln, aber an anderen Standorten findet genau das so in dieser Vielfalt statt, weil ein Stadion eben als auch ein besonderer Ort erlebt wird. Das sind alles Beiträge, die auf der einen Seite dafür sorgen, dass auch Menschen mal in diesen Stadionbereich kommen, die da nicht zum Fußball hingehen. Und andererseits bringen sie natürlich auch ein bisschen Einnahmen in den, insbesondere in den Gastronomiebereich, die wiederum die Wirtschaftlichkeit des Stadions stützen. Das ist nicht Oldenburger Modell, das läuft an allen Standorten in Deutschland so. Einschränkung, es muss natürlich gut gemacht sein. Das heißt, eine gute Stadiongeschäftsführung wird schon auch die Herausforderung sein, die wir auch, sag mal, sicherstellen müssen.
Nimmt man nicht der Weser-Ems-Halle was weg, wenn man solche Events dort organisiert?
Es ist ja angestrebt, dass wir das Stadion künftig mit der Weser-Ems-Halle eng verschränken, möglicherweise sogar in die Weser-Ems-Halle integrieren, weil Sie haben völlig recht. Das Modell kann natürlich nur funktionieren, wenn Weser-Ems-Halle und Stadion optimal aufeinander abgestimmt sind und nicht sich Konkurrenz machen oder sich gegenseitig sozusagen das Geschäft madig machen. Das werden wir aber sicherstellen, und insofern ist auch Herr Meier von der Weser-Ems-Halle immer eng eingebunden gewesen. Er begrüßt das Stadion, weil es ihm einen Veranstaltungsraum bietet, den er bislang nicht hat. Einfaches Beispiel, um sich das vorzustellen. Wir haben zum Beispiel für Stadion auf eine Großküche verzichtet für die Gastronomie. Es ist stattdessen geplant, dass wir die Großküche der Weser-Ems-Halle Bind nutzen und dann also doch deutliche, also im sechsstelligen Bereich, deutliche Investitionskosten sparen, weil wir das eben nicht brauchen. Es würde ja keinen Sinn machen, da eine zusätzliche Küche noch zu haben. Das ist nur so ein Beispiel. Da wird es noch mehr Synergien geben.
Hätten Sie sich eigentlich bei Ihrer Wiederwahl 2021 schon träumen lassen, dass Sie jetzt so schnell dann das Stadion mit auf den Weg bringen, beziehungsweise dass die Entscheidung im Rat so schnell fällt? Oder konnte man das noch nicht absehen?
Also ich bin ja seit meinem Amtsantritt immer wieder mit dem Thema beschäftigt gewesen. Und ich habe ja gesagt, es waren diese periodischen Diskussionen, die natürlich immer auch mit gerade dem sportlichen Erfolg oder Misserfolg des VfB zu tun hatten. Wir haben 2017 die Machbarkeitsstudie gemacht für die Maastrichter Straße, die die Grundlage eigentlich all dieser Dinge sind, die wir heute jetzt vorgelegt haben. Und insofern war das schon mal heiß, das Thema. Dann will ich aber auch gestehen, dass dadurch, dass beim VfB plötzlich alle Verantwortlichen weg waren, ist das wieder in den Hintergrund gerückt. Dann zwischendurch kam auch noch Corona. Also das hat dann auch noch mal ein bisschen, glaube ich, die Diskussion einfach aus dem Auge verlieren lassen. Dann hat aber ja der VfB, haben sich da zwei Dinge getan. Das eine ist, die haben sich als GmbH aufgestellt, was für uns ganz wichtig ist, weil wir jetzt einen Geschäftspartner haben, der überhaupt für uns in dieses Mietgeschäft einsteigen kann und der uns auch die Sicherheit eines professionellen wirtschaftlichen Betriebes gibt. Das hat man auch damals in der Machbarkeitsstudie uns gesagt. Die müssen GmbH sein, genau wie übrigens die Handballdamen des VfL, genau wie die EW Baskets, weil sonst können sie so einen Profibetrieb nicht darstellen. Das hat sich getan, da sind auch namhafte Gesellschafter eingestiegen. Und das zweite war natürlich der Aufstieg in die dritte Liga, der natürlich, das muss man jetzt auch nicht wegreden, der natürlich einen unheimlichen Push gegeben hat. Und ich glaube, sehr viele haben auch erlebt, wie die mangelhafte Stadionsituation in dieser Drittligasaison auch zum sportlichen Misserfolg beigetragen hat. Ich bin selbst beim Auswärtsspiel, war gar kein Auswärtsspiel, war ein Heimspiel, VfB Oldenburg gegen Hallischer FC in Hannover, was ja schon Höchststrafe für einen Oldenburger ist, ein Heimspiel in Hannover zu machen. Da haben wir mit etwa 1000 Oldenburgern unterm Dach der HDI-Arena dort in einem Stadion, was über 50.000 Menschen fasst, bei fürchterlichem Wetter dieses Heimspiel gehabt. Und da war natürlich null Support für die VfB-Spieler, haben dann auch gleich verloren. Also gut, daran allein wird es vielleicht nicht gelegen haben, aber das ist natürlich auf Dauer für eine Stadt wie Oldenburg schlicht unwürdig, dass man nicht imstande ist, da solche Bedingungen bereitzustellen. Und irgendwann musste einer diesen Kelch austrinken, das ist nun mal so. Ja. Man hätte sich jetzt taktisch verhalten können, aber ich habe das jetzt so lange begleitet und ich glaube, wir haben das auch so gut vorbereitet, dass wir jetzt wirklich sagen können, wir legen das jetzt hin und dann muss der Rat entscheiden. Und der Rat hat jetzt mit, wie Herr Buck gesagt hat, auch recht deutlicher Mehrheit eine Entscheidung getroffen. Und ich hoffe auch, dass das jetzt als Grundsatzentscheidung betrachtet wird und nicht bei jeder Ausschusssitzung nochmal wieder in Frage gestellt wird. Ich glaube, das wäre für alle Beteiligten sehr, sehr lästig und würde auch nicht zur Politik, würde die Politikverdrossenheit nicht bekämpfen helfen.
Und jetzt ist ja für das neue Stadion ein sogenanntes Totalunternehmerverfahren geplant. Können Sie einmal ganz kurz erklären, was ist das?
Das heißt, wir werden den Entwurf und den Bau des Stadions komplett ausschreiben und bekommen dann, so hoffen wir, ein Angebot, was wir dann auch mit festen terminlichen und preislichen Bedingungen dann versehen. Das heißt schlicht, wir wollen das Stadion dann zum Festpreis bauen lassen. Das ist für uns ganz wichtig, damit wir nicht in eine Kostenexplosion später kommen. Also um solche Sachen zu verhindern, wählt man eigentlich in der Regel so ein Verfahren. Wir haben das schon sehr erfolgreich an der BBS 3 einmal durchgeführt und bei der EWE Arena ist es auch so gemacht worden. Das ist also das Mittel der Wahl, um bei einem so großen und komplexen Bauvorhaben wirklich eine gewisse Kosten- und auch Terminsicherheit zu haben.
Entweder oder.
Gut, dann haben wir unseren ersten Block auch schon hinter uns. Dann kommen wir jetzt so in die kleine Entweder-Oder-Runde. Und zwar geht es da erstmal um die Plätze. Es gibt ja eine Entscheidung, die jetzt gefallen ist. Aber es standen ja immer so drei Zahlen im Raum. 7.500, 10.000 oder sogar Erweiterung auf 15.000 Plätze. Was wäre da Ihr Favorit gewesen? Ist das der entschieden wurde?
Entschieden haben wir ja den Platz für 10.000. Aber ganz wichtig, das Stadion ist so geplant, dass es mit relativ wenig Aufwand zu einem Zweitligastadion 15.000 Plätze umgebaut werden kann. Von daher sind wir mit der jetzigen Regelung schon auf einem guten Weg. Wir hatten die 7.500 vorgeschlagen, schlicht weil es die billigste Lösung war und wir hatten natürlich auch die Kosten im Hintergrund, aber der Rat hat uns dann auf einen anderen Weg gebracht und damit kann ich natürlich als Fußballfreund auch gut leben.
Gutes Stichwort, Fußballfreund. Wenn Sie Fußball schauen, Herr Krogmann, Bier, Wein oder lieber ohne Alkohol?
Schon Bier.
Wenn Sie im Stadion sitzen, sitzen Sie lieber oben im Rang oder doch unten am Spielfeldrand direkt?
Ich habe im Moment eine Dauerkarte und sitze aber unten rechts, glaube ich, irgendwo. Ich glaube, ich sitze bei den Spielerfrauen. Ich kriege das immer mit. Da ist nicht so viel Fokus aufs Spiel. Die haben immer andere Themen. Da muss ich mich vielleicht für die nächste Saison nochmal neu versorgen. Aber mir war das wichtig, dass ich auch für die Zeit, wo wir das diskutieren, auch immer eng mit dran bin am Geschehen und habe mir deshalb auch mal eine Dauerkarte gegönnt. Mal sehen, wie ich das die nächste Saison mache. Ist natürlich zeitlich immer eine Herausforderung.
Okay, und wenn Sie als Fan ins Stadion gehen, Schal oder Fahne, was nehmen Sie damit? Oder gar nichts?
Da ich ja früher mal Sportreporter und Sportjournalist war, trage ich eigentlich grundsätzlich keine Fanschals, weil ich immer noch diesen fachlichen Blick habe. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde es auch ein bisschen bedenklich, wenn Politiker so zu bestimmten Zeiten sich einen Schal umhängen und wenn es dann nicht mehr läuft, werden sie nicht mehr gesehen. Ich gehe da also nicht so offensiv mit dem Schal ran, aber ich laufe dann auch nicht weg, wenn es mal nicht läuft. Insofern bin ich da immer etwas zurückhaltend.
Wenn wir jetzt mal in die erste Bundesliga schauen, Bayern oder Bremen?
Bremen.
Das dachte ich mir. Und Pommes oder Stadionwurst?
Och, auch mal beides zusammen.
Geht auch. Ist dann das gute Menü.
Entweder oder.
Die Großinvestition wurde von Anfang an natürlich auch kritisch begleitet. Patrick, kannst du uns noch mal kurz erklären, was so in den letzten Monaten auch von der Kritikreihe gekommen ist und von wem sie kam?
Ja, es gibt, glaube ich, insgesamt ungefähr drei Gruppen, würde ich jetzt mal sagen, wo die Kritiker anzusiedeln sind. Da ist einmal die Gruppe, die eben sagt, die Stadt kann sich das nicht leisten oder sollte sich das nicht leisten und dieses Geld sollte an anderer Stelle besser ausgegeben werden. Das ist so die eine Gruppe. Dann gibt es eben die Gruppe der Anwohnerinnen und Anwohner auf der Ecke, die eben argumentieren, wir haben schon den Krammermarkt, wir haben schon die WSMs-Halle, wir haben schon die Baskets und wir sind schon über Gebühr belastet durch Verkehr, durch Lärm und so ein weiteres Stadion würde der Stadtteil nicht aushalten. Das ist vielleicht die zweite Gruppe und dann gibt es eben noch die Gruppe, die das Thema Nachhaltigkeit in den Blick nimmt und sagt, so ein Neubau ist einfach eine hohe Belastung für die Umwelt durch CO2, für Beton und für viele andere Dinge und man hätte lieber in das bestehende Marschwegstadion investieren sollen, wobei es da ja auch viele Gründe gibt, das nicht in der Art zu tun oder das auch gar nicht möglich ist, um es wahrscheinlich profifußballtauglich zu machen. Ja, die Gruppen sind manche sind organisiert in der sogenannten Bürgerinitiative Kein Stadionbau, die auch sehr aktiv immer in den politischen Sitzungen mit dabei war. Und es gibt aber auch noch andere, die außerhalb dieser BI aktiv sind. Es gab eine Petition, wo über 7000 Menschen online sich gegen das Stadion ausgesprochen haben, wobei nicht klar ist, ob das alles Oldenburger sind. Die konnte grundsätzlich aus ganz Deutschland oder aus der ganzen Welt unterschrieben werden. Das wird auch von den Kritikern angeführt. Ja, es gibt eine auch nicht ganz kleine Fraktion von Menschen, die das Stadion nicht haben wollte. Aber es gab jetzt auch keine Großdemos gegen diese Entscheidung. Dementsprechend, ja, wird diese Gruppe jetzt eben mit der Ratsentscheidung leben müssen oder eben auch nicht. Es gibt eben auch schon Andeutungen, dass manche versuchen, das auf dem Klageweg wieder zu Fall zu bringen. Ob das dann Erfolg haben wird, ob überhaupt jemand klageberechtigt ist, das wird jetzt erstmal zu prüfen sein.
Eine Kritik war ja auch immer, beziehungsweise das hörte man auch von Kritikern, der Oberbürgermeister möchte sich da gerne ein Denkmal setzen. Wenn Sie sowas hören, Herr Krogmann, was würden Sie darauf antworten?
Also zunächst mal zum Thema Großdemo. Es gab eine Großdemo am Montag, die war fürs Stadion. Ja. Die war schon ziemlich groß. So eine Ratssitzung haben wir noch nie erlebt und das können wir ja auch nicht ignorieren. Ne? Also wir können
das ist schon richtig,
tun. Ja. Wobei ich schon durchaus auch einräumen würde, eigentlich alles, was wir tun, ist immer irgendwie für eine Minderheit. Also nicht jeder hat eine Badehose, trotzdem bauen wir ein Schwimmbad. Nicht jeder interessiert sich für Basketball, für Handball oder nicht jeder geht ins Theater. Trotzdem geben wir dafür auch viel Geld aus. Ich finde auch zu Recht. Aber wenn wir ehrlich sind, in den kommunalen Aktivitäten ist es meistens die Summe der Minderheiteninteressen, die aber insgesamt die Vielfalt unserer Stadt ausmacht. Zu den drei Gruppen, die Herr Buck, finde ich, ganz zutreffend eben analysiert hat, das sehe ich auch so. Die Gruppe, die sagen, ne, what about TISM, ne, also was mit den Straßen, was mit den Kitas. Gut, die Diskussion, das kann man natürlich immer sagen, ne. Aber ich wundere mich, warum das nur beim Stadionthema ist, aber bei allen anderen Themen, die wir machen, und wir machen eine Menge, warum das da nicht diskutiert wird. Also da drängt sich doch ein bisschen so ein Grundvorbehalt gegen den Fußball und seine Anhängerinnen und Anhänger auf. Und da habe ich auch einiges in letzter Zeit gehört, was ich nicht so schön fand, muss ich ganz ehrlich sagen. Fußball ist nach wie vor, das ist meine Beobachtung, der Sport, der vielleicht neben Turnen, der im breitesten die Gesellschaft abbildet und zwar von, also alle Schichten, also bis von bis, also ich möchte das gar nicht klassifizieren. Die Gruppe der Anwohnerinnen und Anwohner, die einfach aus einer persönlichen Betroffenheit dagegen waren oder sich da kritisch geäußert haben, die ist mir schon relativ wichtig. Also ich glaube, die müssen wir auch nochmal aufnehmen. Und wir haben ja, das ist ja der große Vorteil dieses etwas mühsamen Verfahrens, was uns der Rat mitgegeben hat, dass wir nämlich alle Gutachten nicht hintereinander machen, sondern dass wir alles gleichzeitig machen mussten, damit das zur Entscheidung vorliegt. Das führt aber ja dazu, dass wir schon viele Hinweise haben, wie wir zum Beispiel das Thema Verkehr, wie wir damit gut umgehen können und wie wir auch Modelle entwickeln können, wie wir auch die Anwohner da nochmal schützen. Das wird schon eine Hausaufgabe sein. Das nehme ich auch so wahr. Und ich denke mal, wenn sich das alles ein bisschen gesetzt hat, dann wird man da auch mal schauen müssen, dass man den Dialog sucht. Ja, und die dritte Gruppe mit dem, also die aus Klimagründen sagen, eigentlich dürfen wir jetzt weder noch irgendwo ein Haus bauen, noch dürfen wir noch irgendwo einen Weg oder eine Straße bauen, weil eigentlich alles ist irgendwie Beton. Ja, das stimmt, das ist richtig. Es gibt zwei Punkte beim Thema Klimaschutz. Das eine ist der Betrieb. Da wissen wir durch das Gutachten, dadurch, dass wir nur mit Strom arbeiten wollen, dadurch, dass wir eine Photovoltaik haben, Wärmepumpe, die Rasenheizung soll elektrisch betrieben werden und wir wollen Ökostrom kaufen, wie die Stadt das ja überall macht, haben wir die Sicherheit, im Betrieb werden wir klimaneutral. Im Bau, beim Beton, bei der Wahl der Baustoffe ist das leider technisch noch nicht möglich. Das gibt's noch nicht. Und da haben wir viel über Holz zum Beispiel diskutiert. Da gab es auch einige, ich wohne selbst in einem Holzhaus, also ich bin durchaus ein Fan von Holzbau. Aber da haben uns die Gutachter ganz einfach gesagt, ihr könnt da gerne so Referenzprojekte aus Österreich anbringen, aber ihr werdet kein Angebot kriegen, wenn ihr das ausschreibt. Und ich möchte jetzt ungern nach der ganzen Diskussion ein Stadion ausschreiben und kriege kein Angebot, weil die Leute sagen, das, was ihr da haben wollt, das gibt's am Markt nicht. Zumindest nicht verlässlich. Das ist halt alles auch nicht so einfach. Also, das ist halt so, eine gewisse Klimabeeinträchtigung ist da, aber man muss immer auch anführen, eine bessere verkehrstechnisch ÖPNV und Fahrrad sowieso in Oldenburg. Eine bessere Lage eines Stadions gibt es selten in Deutschland. Das muss man, finde ich, auch mal anführen. Wohingegen ja doch der Marschweg überwiegend mit dem Auto angefahren wurde.
Das hatte ich ja nochmal gefragt. Was würden Sie jemandem antworten, der sagt, der Bürgermeister möchte sich ein Denkmal setzen?
Ja, also ist es so. Die niedersächsische Kommunalverfassung billigt ja dem Oberbürgermeister, dem Hauptverwaltungsbeamten, die zentrale Rolle zu, die Beschlüsse des Rates vorzubereiten, andererseits aber auch als Ratsmitglied dann noch wieder darüber abzustimmen. So habe ich also da immer mehrere Hüte auf. Also ich muss sowohl es fachlich vorbereiten, als auch muss mir dazu auch selber eine Meinung bilden, weil ich darüber abstimmen muss. Ich habe da ja nie einen Hehl draus gemacht, dass Fußball schon mein Sport ist. Aber ich sag Ihnen mal was passieren wird. Also wenn das in ein paar Jahren eröffnet wird, ne? Die Leute werden über jeden reden. Die werden über die Stürmer reden, die die Tore schießen, über die Torhüter, die da die tollen Paraden zeigen, über die Manager, die die tollen Transfers machen. Über einen werden die nicht mehr reden. Das ist der Oberbürgermeister, weil das ist einfach dann, das wird in die städtische Infrastruktur übergehen und da wird sich keiner mehr dran erinnern und das ist auch gut so. Warum sollte es anders sein? Das wird beim Stadtmuseum und beim Bad auch so sein. Wenn es natürlich voll in die Hose geht, dann wird sich vielleicht doch noch einer dran erinnern. Das ist halt das Schicksal, was man immer hat. Aber ich muss wirklich sagen, also ich kann darüber nur noch schmunzeln. Ich lese das ja auch öfter in den Kommentaren. Aber das sind ja auch teilweise, ich meine, ich muss Ihnen jetzt nichts über Facebook und Instagram-Kommentare erzählen. Das kann man, glaube ich, auch inzwischen einordnen. Ja. Wenn man da mal genauer hinguckt, jeder dritte Account ist dann doch irgendwie ein vervielfältigter. Also das ist halt so, da muss ich mitleben. Wie hätte es anders laufen sollen?
Ist ja auch noch nicht klar, ob Sie Oberbürgermeister sein werden, wenn es fertig ist, oder? Ich glaube, Sie haben sich noch nicht endgültig geäußert, ob Sie nochmal antreten wollen.
Auch das ist ein Punkt, aber ich würde auf jeden Fall hingehen. Also ob
davon gehe ich aus.
Vielleicht würde ich sogar zur Eröffnung eingeladen. Nein, das ist also die Frage hat nichts miteinander zu tun. Das klären wir an anderer Stelle. Aber ja, diese Personalisierung, da muss ich irgendwie mit leben. Solange das so ganz human abläuft und ich nicht meine Radmonogen kontrollieren muss, ist ja auch alles gut.
Kritik kam ja auch aus Richtung der EWE Baskets in der Debatte, denn das neue Stadion wird ja, wie wir vorhin schon gehört haben, direkt neben deren Spielstätten stehen. Kann die Stadt da so ein bisschen als Vermittler zwischen den Vereinen agieren?
Also die vorliegenden Gutachten zum Beispiel zum Thema Verkehr haben nachgewiesen, dass das Miteinander selbst in dem Fall, dass mal, also in dem unwahrscheinlichen Fall, dass mal parallele Spiele wären, wäre das abzuwickeln. Von daher verstehe ich die Kritik an der Stelle nicht ganz. Finde es auch ein bisschen schwierig, weil wir uns doch auch für andere Sportarten sehr engagiert haben. Also auch gerade aktuell Umbau der Weser-Ems-Halle ist zum Teil auch motiviert durch eine Verbesserung der Hospitality-Räume für die EW Baskets. Und ich glaube, ein bisschen mehr Teamgeist, ein bisschen mehr Solidarität würde Oldenburg an der Stelle gut anstehen. Mehr will ich dazu aber auch nicht sagen.
Herr Schüller hat ja gleich die Stadionentscheidung als Zeichen gesehen, dass die Stadt ja auch offen sein müsste, auch die Halle für die Baskets noch ein bisschen größer zu bauen.
Naja, jetzt schaffen wir ja erstmal für den Fußball überhaupt ein Basisangebot, dass die überhaupt die Chance haben, am bezahlten Fußball teilzunehmen. Für die Baskets haben wir ja schon zweimal gebaut und bauen jetzt gerade auch im Bereich der VIP-Räume nochmal. Also ich kenne da kein aktuelles Projekt, was darüber hinausgeht. Das müsste ja dann ohnehin die Gesellschaft machen. Also von daher kann ich das im Moment gar nicht kommentieren.
Können Sie denn irgendwie was zu der Klage sagen? Die Bürgerinitiative Kein Steinbau hat ja jetzt irgendwie was in Vorbereitung. Kann man da schon irgendwie eine Perspektive nennen, wie wohin das gehen könnte?
Also ich will darüber gar nicht spekulieren, weil nach meinem Verständnis ist unser Beschluss so gut vorbereitet, auch durch die Gutachten, dass ich da gar keine Klageansätze sehe, aber das sehen ja Gegenseiten dann möglicherweise anders. Ja. Und in dem Moment, wo dann eine Klage anhängig wäre, würde man sich das anschauen. Wir kriegen im Moment auch so viel Schreiben. Es haben sich natürlich auch viele über den Frohsinn aufgeregt, mit dem die VfB-Fans das dann alles gefeiert haben. Ja, also ich will das nicht alles kommentieren. Natürlich ist auch nicht alles gut zu heißen, wie sich Fußballfans dann teilweise auch wie ihre Fußballkultur feiern. Das stößt natürlich manchmal auch an die Grenzen dessen, was erlaubt ist. Aber ich finde, es darf nicht so rüberkommen, jetzt so eine miesepetrige Missgunst, dass man sich über die Freude der anderen ärgert. Also das fände ich sehr schade.
Ja.
Und ich habe eigentlich immer versucht, auch mit allen irgendwie im Gespräch zu bleiben und werde das auch weiter versuchen. Und ich glaube, dass das auch bei den VfB-Verantwortlichen ist. Im Übrigen ist es jetzt nicht so, dass die Arbeit nur bei der Stadt liegt. Der VfB muss natürlich auch alles dafür tun, in den nächsten Jahren erfolgreich zu sein. Darauf setzen wir natürlich, ne?
Genau.
Entsprechende Gespräche werden wir auch mit den Gesellschaften des VfB führen. Kann ich darauf verlassen.
Auf das Thema kommen wir gleich noch. Patrick, du hast ja in deinem letzten Kommentar zur Entscheidung klargemacht, dass das Fußballbusiness insgesamt ja nicht selbst in der Lage ist, diese Infrastruktur, die sie selbst verlangt, zu fördern. Wie hast du das genau gemeint? Also was stört dich daran?
Ja, es geht ja im Kern der Diskussion, ging es ja darum, soll die Stadt so ein Stadion finanzieren, das dann vom VfB Oldenburg natürlich gemietet wird oder vor der GmbH, aber natürlich grundsätzlich auch Profiteur davon wird, mit großer Wahrscheinlichkeit dann dadurch auch mehr Geld verdienen kann. Und das alles basiert ja einmal natürlich auf dem Stadionkomfort, aber natürlich auch auf vielen Vorgaben, die vom DFL, DFB, je nachdem, in welchem Verband man gerade spielt, gemacht werden, wie das Stadion auszusehen hat, wie Sicherheitskonzepte auszusehen hat, wie das alles fernsehtauglich gut aussehen muss. Und ich finde es halt bedenklich, dass in einem Business, in dem wirklich hunderte Millionen unterwegs sind, also wenn man die Fußballbranche als Ganzes jetzt sieht, nichts geschaffen wird, um solche Infrastruktur irgendwie zu fördern bei den Vereinen, die es halt nicht leisten können. Also, sei es, dass Fonds aufgebaut werden, Bürgschaften, Kredite, wie auch immer, Sponsorenpools, die sowas unterstützen, keine Ahnung. Aber dass sozusagen der Fußball, ist ja auch nicht das erste Mal, dass der Fußball sich einen schlanken Fuß insgesamt macht und darauf hofft, dass die öffentliche Hand das irgendwie löst. Das hat man auch bei Insolvenzen immer mal wieder gesehen. Das finde ich bedenklich. Ich kann aber auch verstehen, dass jetzt die Stadt nicht unbedingt sagt, wir lehnen uns jetzt dagegen auf und machen das eben nicht, bauen das Stadion nicht, weil es würde nichts ändern. Ne? Weil das es würde jetzt nicht keinen Aufruhr beim DFB oder bei der DFL geben, weil Oldenburg sich jetzt weigert, ein Stadion zu bauen. Da gibt's genug andere, die dann sagen, okay, dann nehmen wir halt diesen Platz, diesen möglichen Platz im Profifußball. Das ist das Problem. Aber das ist eher eine grundsätzliche Kritik an dem Fußballbusiness an sich, wo ich mir mehr wünschen würde, dass solche Vorgaben, die gemacht werden, dann irgendwie auch mit irgendwelchen Mitteln unterstützt werden, dass man die auch umsetzen kann. Und dass es eben nicht darauf basiert, dass Städte, Länder oder Land oder Bund oder wer auch immer das alles macht.
Also da bin ich übrigens bei Herrn Buck. Also das ist nicht so, dass ich das alles prima finde. Und ich habe mich auch im letzten Jahr, wir hatten die Diskussion ja auch schon zum Thema Rasenheizung. Das halte ich angesichts des Klimawandels und der Tatsache, dass wir ja kaum noch richtigen Winter haben, schlicht für Hanebüchen, das von Drittligisten zu verlangen. Aber da muss man sich ganz klar vergegenwärtigen. Der DFB ist ja für die dritte Liga zuständig, antwortet dann ganz cool darauf, indem man sagt, wenn keine Rasenheizung da ist, dann gibt es 200.000 Euro oder was weiß ich, weiß nicht, wie die genaue Summe jetzt ist, an Fernsehgeldern weniger. Und das geht dann natürlich zulasten des örtlichen Vereins, nicht zulasten des DFBs. Letztlich ist es so, will man bei diesem Konzert irgendwie dabei sein oder sagt man, da sind wir komplett raus? Wir sind nicht die einzige Stadt, die sagt, wir wollen dabei sein. Ob man jetzt Münster nimmt, übrigens da die Grünen ganz stark mit dabei, Ausbau des Stadions für über 40 Millionen. Freiburg ist so ein Beispiel. Wir könnten noch eine ganze Reihe andere Beispiele nehmen. Wir sind nicht die einzige Kommune, die sich in diesem Maße engagiert. Wenn man die ostdeutschen Stadien nimmt, da gibt es eine ganze Menge, Halle, Jena, gibt noch ein paar mehr, die mir jetzt gar nicht einfallen. Da sind dann aber auch teilweise noch gute Landeszuschüsse dabei, teilweise zweistellige Millionenbeträge. Sowas gibt es ja in Niedersachsen leider nicht. Also das hätte ich mir auch gewünscht, dass man da als Kommune nicht alleine steht, dass vielleicht auch mal so ein Konjunkturprogramm in diese Richtung gibt. Gibt es aber alles nicht und wir standen vor der Frage, machen wir gar nichts. Dann hätten wir aber auch sagen müssen, okay, das ist nichts für Oldenburg, wir spielen weiter Kreisliga, Landesliga, aber nicht mehr. Oder gehen wir diesen Schritt? So, und das haben wir jetzt nach langer Diskussion anders entschieden. Und da müssen wir jetzt mit leben und das Beste draus machen.
Die Stadt ist ja auch so ein bisschen in Vorleistung gegangen durch diese Ratsentscheidung und der VfB ist ja auch mit im Boot. Was muss jetzt in der nächsten Zeit vom VfB kommen, damit das alles reibungslos läuft?
Ja, wir werden natürlich Gespräche führen mit den Gesellschaftern. Das sind ja namhafte und auch durchaus wirtschaftlich aktive Menschen. Wir haben natürlich ein großes Interesse daran, auch eine Sicherheit zu bekommen, dass der VfB auch in den nächsten Jahren wirtschaftlich so aufgestellt ist, dass er auch angreifen will. Ne? Das heißt also, das Ziel ist jetzt nicht, sag mal, abwärts zu schauen Richtung fünfte Liga, sondern wir wollen schon, dass wir hier einen potenten Ankermieter haben, der also in der vierten Liga eine gute Rolle spielt. Und wenn es geht, das kann man nicht planen, ich glaube, das wissen wir alle, aber wenn es geht, natürlich auch in nicht allzu weiter Zukunft nochmal wieder ans Tor der dritten Liga klopft.
Wo Sie das gerade sagten, was hätte es denn für Auswirkungen, wenn sportlich dann eher bergab geht?
Naja, wir haben ja auch die vierte Liga gerechnet. So. Und ganz ehrlich, also ich glaube, ein Verein wie der VfB Oldenburg, man fragt sich ja jetzt in der vierten Liga schon bei einigen Vereinen, ob das so die richtige Augenhöhe für den Verein ist. Sportlich ist es ja so gewesen, dass sie am Anfang der Saison einiges verschlafen haben und das hinten raus jetzt leider nicht mehr möglich ist. Aber ich habe da schon Vertrauen, wenn die Gesellschafter, die jetzt dabei sind, ist gerade noch ein neuer dazugekommen, wenn die sich weiter dazu bekennen, dass sie den Verein auf diesem Kurs halten wollen, also Angriff, vierte Liga, immer mit dem Ziel, oben dabei zu sein, dann bin ich da sehr zuversichtlich. Eine hundertprozentige Garantie gibt's in meinem Geschäft für nix. Ne? Aber die haben sie auch nicht für die Baskets oder für die VfL-Damen oder, ne? Also das ist immer auch eine Herausforderung, das muss man ganz offen so besprechen.
Der VfB hat ja so ein bisschen das Problem, dass der Norden fußballerisch ja immer schon ein bisschen es schwieriger hatte gegenüber anderen Landstrichen. Also wenn man sich hier die Regionalliga jetzt anschaut, nichts gegen Drochtersen, Assel, die machen wahrscheinlich eine tolle Arbeit, aber das interessiert dann eben nur 2.000, 3.000 Zuschauer maximal. Und wenn man jetzt mal in die Regionalliga Ost guckt, da sind wirklich ganz viele Traditionsvereine drin. Oder im Westen, da gibt es 5, 6, 7, 8 Clubs, die einen Zuschauerschnitt von mehr als 6.000 haben, habe ich nochmal nachgeschaut. Und Oldenburg hat Meppen als guten Gegner. Vielleicht noch VfB Lübeck, wenn sie jetzt absteigen, und dann war es da so ungefähr. Und ja, deswegen ist die dritte Liga natürlich dann essentiell, weil dann sieht man, kommen attraktive Gegner, dann kommen mehr Leute ins Stadion, dann gibt es mehr Einnahmen, und dementsprechend muss der VfB dann natürlich auch mehr an die Stadt zahlen, und das Stadion wird im Unterhalt insgesamt günstiger.
Also das ist ein Stück weit richtig, was Sie sagen, aber es liegt nicht nur an der Qualität und Attraktivität der Gegner, der Gegnervereine, also das sind ja Marken im Grunde, ne, sondern es liegt auch an den Stadionbedingungen.
Das ist richtig.
Jetzt mal ganz ehrlich, ich meine, wir haben uns selber mal im Marschwegstadion gesehen, wenn sie da die Toiletten aufsuchen oder wenn sie da eine Wurst wollen in der Pause oder wenn es stark stürmt und regnet, das sind alles keine Bedingungen, für die Leute bereit sind, dauerhaft, außer die schärfsten Fans, die wirklich immer dabei sein wollen. Aber die meisten Menschen machen das dann doch sehr vom Wetter abhängig und vom Tabellenstand. Das Stadionerlebnis wird sich ja deutlich verbessern. Und wir wissen aus allen Referenzprojekten, auch in der vierten Liga, aber auch in der dritten Liga, ein altes Stadion und ein neues Stadion, das ist ein Unterschied von 30-50% bei den Zuschauerzahlen nur aufgrund der Bedingungen. Mhm. Dafür gibt es Evidenzen, das ist nachgewiesen.
Ja, ich kenne es aus eigener Erfahrung noch. Ich bin HSV-Anhänger, Heiner auch, wenn ich so viel verraten darf.
Genau.
Und ich kenne noch das alte Volksparkstadion und dann den Übergang zur neuen Arena. Und das ist natürlich ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Ja,
und
heute ist das Stadion. Das hat jetzt dem HSV auf Dauer nicht geholfen.
Nein, aber das Stadion ist immer voll, obwohl die Qualität nicht immer die höchste ist.
Ja, also das spielt schon auch eine große Rolle. Und was man natürlich auch sehen muss, das ist nun mal so, und wir sehen es ja bei anderen Sportarten auch, also bei den Baskets sind da, glaube ich, 1500 Business Seats oder VIP-Plätze, also auch ein großer Anteil, so viel wird es beim Fußball nicht sein. Aber natürlich muss man, wenn man Sponsoren anlocken will, dann wollen die auch wissen, was können wir denn da machen, also mit unseren Gästen. Das heißt, diese Hospitality, die muss auf einem professionellen Stadium sein, wo man es anbieten kann. Und das haben wir beim Fußball im Moment überhaupt nicht. Da ist ein Zelt aufgebaut. Also von daher wird sich auch die wirtschaftliche Lage durch ein besseres Stadion deutlich verbessern. Ob das Geld dann am Ende Tore schießt oder nicht, muss man sehen. Aber das ist ja der Grundgedanke. Und man hat nur zwei Möglichkeiten. Entweder bleibt man weiter bei seiner Kampfbahn Rote Erde oder man geht eben diesen Modernisierungsweg mit. Das machen wir in allen anderen Bereichen auch. Und jetzt machen wir es auch beim Fußball.
Da sind wir auch schon irgendwie so ein bisschen beim Standort. Der Neustand ist ja wieder in Donnerschwede, aber nicht weit weg war die Hölle des Nordens. Können Sie noch mal ganz kurz zusammenfassen, warum der Standort so optimal ist?
Ja, man hat 2014, das war noch vor meiner Zeit, hat man mal ein Gutachten in Auftrag gegeben, hat sich zunächst mit dem Marschwegstadion, einem möglichen Ausbau dort, auseinandergesetzt, hat dann die ganzen Mängel, die man eigentlich wusste, aber die hat man dann mal aufgelistet, vom Flutlicht über verkehrliche Anbindung, über Sicherheit, über Lärmschutz etc. pp. Und hat festgestellt, am Marschweg ist eine Perspektive nicht möglich. Das wissen wir seit 10 Jahren, wissen wir das definitiv. Und dann hat man sich ja über Standortalternativen Gedanken gemacht. Da hat man dann 11 Standorte mal so durchgescannt. Dann ist man bei 3 hängen geblieben, die eventuell in Frage kämen. Davon ist einer der Fliegerhorst, der ist weg. Den haben wir überplant. Da haben wir jetzt Wohnungsbau und andere Sachen. Ein zweiter wäre dann gegenüber von IKEA, Holler Landstraße. Das Grundstück gehört uns nicht. Also abgesehen davon, dass das weit draußen ist und hinter den Bahnübergängen liegt und keine ÖPNV-Anbindung hat, müsste man erstmal teuer das Grundstück kaufen. Also scheidet auch aus, steht auch nicht zur Verfügung. Und der letzte Standort war dann eben Maastrichter Straße neben der EWE-Arena. Und der wird es jetzt werden. Und der große Vorteil ist natürlich die Zentralität und die Nähe zu ÖPNV. Die Polizei alleine sagt, das ist ja nun mal auch ein Thema Sicherheit im Profifußball. Die Polizei sagt, sie können den Standort Maastrichter Straße, ein reines Fußballstadion Maastrichter Straße, mit einem Drittel des Personals, also der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, sichern, wie den Standort Marschweg. Weil man ja diese lange Strecke mitten durch die Stadt hat. Und es gibt natürlich Hochrisikospiele. Also von daher würde man auch ein deutliches Mehr an Sicherheit haben. Leider gibt uns die Innenministerin dafür keinen Obolus, dass sie dann mit so viel weniger Personal beim Oldenburger Fußball auskommt. Aber ich glaube, das ist ja auch für die Stadt ein Gewinn, wenn man sagen kann, da ist es einfach auch unter Sicherheitsgesichtspunkten besser aufgehoben.
Alleine, weil der Weg vom Bahnhof so kurz ist.
Genau.
Ja. Das wird ja jetzt eine der Hauptaufgaben sein, ne? Auch, dass du denn auch so in der Umsetzung im Verkehrskonzept so attraktiv zu gestalten, dass die Leute eben nicht mit dem Auto dahin kommen, obwohl es da auch noch viele Parkplätze gibt, sondern dass die nach Wechleu fahren, nach Zwischenahr, nach Sandkrug, nach Rastede oder wo auch immer und da ihr Auto abstellen, in Zug steigen und sozusagen fast direkt ins Stadion fahren. Das gibt's, jeder kennt da ein paar Stadien, ne? Wie gesagt, wir haben Hamburg schon angesprochen, die Anreise dahin ist auch furchtbar.
Ja.
Und das, wenn das gut umgesetzt wird und wirklich attraktiv gemacht wird, dann kann das, glaube ich, für die Anreise eine gute Sache sein.
Das heißt aber auch die Fahrradstände, das möchte ich nur mal sagen. Also es ist im Moment am Marschweg eine Katastrophe. Und das war in der dritten Liga, war es natürlich noch deutlicher. Ich muss gestehen, ich habe auch manches Mal mein Fahrrad so irgendwo im Bereich zwischen Marschweg und Schlossgarten irgendwo dann in den Büschen abgestellt, wie hunderte andere auch. Das ist natürlich einer Fahrradstadt Oldenburg auch nicht würdig. Von daher hoffen wir natürlich, dass wir da auch für die Radfahrerinnen und Radfahrer, von denen wir hoffentlich, also wir hoffen ja, dass viele von denen da dann auch mit dem Fahrrad hinfahren, also die werden auch sehr profitieren.
Ja, das Thema Infrastruktur, direkt daneben sind ja noch zwei andere Arenen, wo ja unter anderem Basketball gespielt wird. Weiß ich nicht, wird es überhaupt zu gleichzeitigen Spielen kommen? Was passiert dann? Könnte dann ein kleines Verkehrschaos entstehen oder ist das alles möglich?
Die Basket spielen ja in der Regel abends und der Fußball ist in der Regel vierte und dritte Liga am frühen Nachmittag oder am Nachmittag, wobei das wird sich sicherlich noch mal ein bisschen für Oldenburg ändern, weil unsere frühen Anstoßzeiten haben natürlich auch zu tun gehabt mit fehlendem Flutlicht. Aber das haben wir ja auch in dem Verkehrsgutachten mit abgeprüft. Das wird gut miteinander abzuwickeln sein. Der Gutachter hat zwar sehr lange Vorträge gehalten, hat er auch sehr gut immer alles erklärt, aber am Ende habe ich ihn dann mal gebeten, einfach zu sagen, wie es denn ist, und er sagt, es geht, es läuft. Also Sie haben es ja vielleicht auch gehört im Verkehrsausschuss, man wird das abwickeln können. Es kann in ganz seltenen Fällen, also das kann wirklich irgendwann mal eine außergewöhnliche Situation sein, dass vielleicht mal ein großes Konzert und ein Fußballspiel gleichzeitig ist. Oder dass ein Spiel der Baskets, ja vielleicht mit einem Abendspiel, das müsste schon bedeuten, dass die Baskets irgendwann in der Woche spielen und der VfB dann auch. Aber das ist die Ausnahme von der Ausnahme. Das wird nicht der Regelfall sein.
Dann haben wir vorhin ja schon gehört, was so ein bisschen über den Bau und auch die Kosten. Und viele Kritiker fragen sich natürlich auch bei solchen Projekten, bei solchen Megaprojekten, bleiben die Kosten so, wie sie sind? Vielleicht können Sie noch einmal ganz kurz erklären, ob man gut vor Kostenexplosionen geschützt ist. Haben Sie vorhin schon mal ein bisschen angerissen, aber vielleicht können Sie es noch einmal ganz genau auflisten.
Allen, die das ein bisschen intensiver interessiert oder die sich vielleicht auch ein bisschen mit Zahlen und mit Bauen auskennen, empfehle ich oldenburg.de, sich die Gutachten nochmal anzuschauen. Grundsätzlich ist es so, dass die Kostenberechnung nicht auf irgendwelchen theoretischen Annahmen beruhen, sondern die Gutachter haben sich angeschaut, was im Moment, und die haben einen Überblick über viele Stadionprojekte in Deutschland, haben sich angeschaut, wie an anderer Stelle, mit welchen Preisen da gebaut wurde und haben das dann indiziert mit den Baupreissteigerungen, die wir hatten. Wir hatten in den letzten 2-3 Jahren, hatten wir natürlich nochmal einen richtigen Schwung. Ich glaube, allein im Jahr 22 oder 23 war es irgendwie 8% oder 9%, das steht auch irgendwo in den Gutachten drin. Man rechnet natürlich auch jetzt weit mit einer Indexsteigerung von Baukosten. Aber wir sind mit den grundsätzlichen Berechnungen und dem Index, den wir draufgelegt haben, sind wir relativ sicher, dass wir da in einer guten Situation sind, zumal jetzt auch die Baupreise gerade, dadurch, dass die Konjunktur ja auch ein bisschen eingebrochen ist, sich auch stabilisieren sollen. Also, und dann hoffen wir natürlich noch darauf, dass die Zinsen auch stabil bleiben oder vielleicht sogar noch ein bisschen sinken. Das würde das alles noch ein bisschen beflügeln. Also wir sind da relativ zuversichtlich, weil wir haben jetzt nicht irgendwie nur den angelutschten Daumen in den Wind gesteckt, sondern wir haben das wirklich intensiv berechnen und verschneiden lassen mit vielen Projekten, die gleichzeitig in Deutschland umgesetzt werden.
Hat man sich denn damit auch schon intensiv mit der Refinanzierung auseinandergesetzt? Also wird sich das Stadion durch die Einnahmen der Spiele irgendwie tragen? Was muss noch dazukommen? Andere Veranstaltungen? Wie sieht da das Konzept aus?
Naja, das ist ja alles im Wirtschaftsplan aufgeführt oder in dem Businessplan, den wir da gemacht haben. Und ich habe ja schon gesagt, also es werden erhebliche Einnahmen auch erzielt, nicht nur durch die Miete, sondern eben auch durch Veranstaltungen, die dort stattfinden und auch natürlich durch Vermarktungsrechte. Also wir haben das klare Ziel, dass das Stadion auch die Namensrechte verkauft. Also diesen Beitrag haben wir mit einkalkuliert. Okay. Liegt ja auch sehr gut da am Bahnhof. Also da sieht ja jeder, der an die Nordsee im Urlaub fährt, also da hoffe ich mir dann doch irgendwie noch einen
guten Partner. Da ist die Arena, ja, genau.
Aber
ja.
Das habe ich ja vorhin schon erzählt, es wird am Ende ein Zuschussbetrag überbleiben. Also wir werden Ausgaben und Einnahmen nicht 100% übereinbringen. Für die Stadt ist natürlich gut, je länger das dauert, desto mehr geht natürlich das, also wird sich das Verhältnis zwischen den Krediten und zwischen dem Eigentum, was man dann geschafft hat, ist ja wie beim Hausbau im Grunde. Aber wir müssen auch natürlich die Unterhaltung mit einberechnen. Das haben wir auch getan. Also alles, was dazu nötig ist, ne? Also ein Stadion, was ein Jahr alt ist, hat nicht mehr den gleichen Wert wie ein Stadion, was 10 Jahre alt ist. Und dann kommen irgendwann natürlich auch Unterhaltungskosten. Das ist alles auf dieser langen Schiene mit berechnet. Ich kann wirklich allen nur empfehlen, die das wirklich intensiv wissen wollen, sich das mal anzugucken.
Sätze vervollständigen.
Gut, dann haben wir jetzt noch 5 Sätze, die Sie einmal kurz und prägnant vervollständigen wollen, die wir so ein bisschen als Schlagwörter mit aufnehmen wollen. Und zwar, der erste ist, ich freue mich auf das neue Stadion, weil?
Weil man dann mit vielen Fußballfans gemeinsam das Stadionerlebnis hat und nicht wie jetzt beim Nordwestwind, sag mal, der Schall der Fangesänge davongetragen wird. Also ich hoffe, dass wir da große Fußballpartys erleben.
Okay, und für Sie ist der Stadionbau Oldenburger Stadtgeschichte, weil?
Weil wir ja seit vielen Jahrzehnten schon über diese Frage diskutieren, weil wir seit 30 Jahren mit diesem Mangel leben, kein reines Fußballstadion zu haben, und weil wir diesen Mangel jetzt schließen werden oder weil wir diesen Mangel jetzt beheben werden. Und das ist schon ein Akt der Stadtgeschichte.
Profifußball ist mit Oldenburg verbunden, weil?
Im Moment ja noch nicht so intensiv, in der Vergangenheit schon. Aber wir haben natürlich dann die Hoffnung, dass mit den besseren und neuen Bedingungen dann auch mehr Erfolge und auch noch eine größere Strahlkraft des örtlichen Vereins kommt.
Mit der Debatte im Stadtrat bin ich zufrieden, weil?
Weil wir am Ende es doch geschafft haben, gerade am Montag, trotz ja teilweise auch sehr unterschiedlicher Positionen irgendwie sachlich miteinander umzugehen und es nicht zu Zerwürfnissen gekommen ist, die man anschließend noch therapeutisch behandeln musste. Ich glaube, wir haben das ganz ordentlich miteinander hinbekommen.
Und dann noch einmal, haben Sie gerade schon angeschnitten, der Standort ist sehr gut, weil?
Weil er verkehrlich optimal angebunden ist, insbesondere auch für eine klimafreundliche Mobilität. Und weil er natürlich im Herzen dieses Veranstaltungszentrums Oldenburg liegt und zusammen mit der Weser-Ems-Halle und allem, was dort drum ist, und auch mit dem Hotel, was dort entsteht, mit der Jugendherberge, die dort schon ist, zusammen wirklich ein neues, ja, pulsierendes Herz der Stadt ist.
Sätze vervollständigen.
Ja, dann wollen wir als letztes noch klären, was der Stadionbau für die Zukunft bedeutet. Patrick, du hast jetzt diese Woche mal wieder drüber geschrieben und weißt eigentlich genau Bescheid, wie der Zeitplan so aussieht. Was steht jetzt in den nächsten Monaten und Jahren an?
Ja, ich habe mich natürlich bei der Verwaltung erkundigt, wie sich das vorstellen. Es ist natürlich jetzt nicht so, dass mit der Entscheidung jetzt morgen die Bagger anfangen, da zu arbeiten. Schön wär's. Aber wir alle wissen, dass solche Projekte immer schon einige Zeit brauchen. Das heißt, man muss noch ziemlich lange warten als Fan. Ende 27, wenn alles gut geht, soll das Stadion in Betrieb gehen. Das klingt erstmal lang, sind noch über 3 Jahre, aber es ist, glaube ich, schon sehr, sehr sportlich, dieses Verfahren. Es geht jetzt erstmal darum, natürlich auch die Ausschreibung vorzubereiten. Das wird erstmal schon alleine an sich erstmal ausgeschrieben. Dann muss das ganze Projekt ausgeschrieben werden. Dann muss es vergeben werden, Angebote eingeholt werden. Und ja, das ist also noch ein ziemlicher Ritt, den die Verwaltung davor hat. Und da wir ja auch wissen, dass viele Projekte doch immer wieder von Verzögerungen betroffen sind, sei es, weil doch wieder kürzlich Kosten geändert haben, dass es Lieferschwierigkeiten gibt, dass Baumaterial nicht da ist, dass Fachkräfte nicht da sind, dass Firmen insolvent gehen, hat es alles schon gegeben. Muss man natürlich schauen, ob das wirklich so wird. Und ja, man kann es natürlich Oldenburg nur wünschen, dass es wirklich schnell geht.
Es geht dabei ja aber auch um die Prüfung, ob der Bau eines neuen Stadions gegen EU-Beihilferecht verstößt, weil das aus öffentlichen Mitteln finanzierte Projekt in erster Linie ja der privaten Fußball-GmbH des VfB Oldenburg zugutekommt. Herr Krogmann, wie zuversichtlich sind Sie, dass das gut ausgehen wird?
Also ich bin da relativ zuversichtlich nach allem, was wir wissen und was wir einschätzen können. Aber nur auf meine Zuversicht sollte man sich nicht verlassen. Deshalb haben wir schon in den letzten Tagen begonnen, ein Fachanwaltsbüro zu suchen. Das muss man auch ausschreiben, das uns durch ein sogenanntes Notifizierungsverfahren begleitet, wo wir dann letztlich über Hannover und Berlin dann in Brüssel eine Entscheidung darüber bekommen. Das versuchen wir so schnell wie möglich jetzt hinzubekommen. Eins ist ganz klar, wenn wir das nicht bekämen, hätten wir ein Problem. Da müssen wir nochmal neu reden. Wir sind aber sehr zuversichtlich, weil das auch an anderer Stelle schon gewesen ist. Und in der vierten Liga ist es ohnehin kein Problem, weil das kein Profisport in dem Sinne ist. Aber wir wollen natürlich kein Stadion haben, wo man nur in der vierten Liga spielen darf. Von daher, das hat für uns in der Klärung jetzt eine hohe Priorität. Machen wir aber parallel zu all den anderen Punkten, über die Herr Buck gesprochen hat. Die laufen jetzt natürlich auch schon an. Wir werden in Kürze die Planungsgesellschaft in eine Kommandit- oder Beteiligungsgesellschaft umwandeln, damit wir überhaupt eine Bauherrenfähigkeit haben, damit wir überhaupt ausschreiben können. Wir haben die nötigen Mittel für dieses Jahr zumindest teilweise schon auch im Haushalt, sodass wir gleich loslegen können. Wir werden Ende Mai, wenn wir den Gesellschaftsbeschluss haben, dann werden wir uns sicherlich nochmal aufstellen müssen und genau nochmal gucken müssen, mit welchem Personal und wie das organisiert, diese Stadiongesellschaft. Also es, Herr Buck hat schon recht, also es ist echt nicht so, dass die Arbeit jetzt aufhört, im Gegenteil, die fängt jetzt erst eigentlich an.
Ja, der Bau ist beschlossene Sache, aber so eine Öffentlichkeitsbeteiligung kommt ja auch noch. Könnte da dem Bau noch irgendwas im Wege stehen oder sehen Sie da keine große Gefahr?
Also es bekommt ja noch die Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen der Bauleitplanung. Das heißt, um dort überhaupt bauen zu können, brauchen wir einen Bebauungsplan. Ja. Da haben wir schon Aufstellungsbeschluss vor 2 Jahren schon gefasst. Den wollen wir jetzt mit Leben füllen. Das können wir aber erst, wenn wir den Bau ausgeschrieben haben, den Entwurf haben, dann können wir mit dem Entwurf ins Bauleitplanverfahren gehen. Und da gibt es verschiedene Schritte der Bürgerbeteiligung. Und da können sich dann Menschen oder auch Verbände oder Institutionen können sich dann einbringen mit Anregungen und Bedenken, heißt das so schön. Und die müssen dann abgewogen werden. So, das ist der Punkt, wo sicherlich dann auch die Frage ist, gibt es da Anregungen und Bedenken, wo Leute in ihren Rechten betroffen sind? Da ist dann möglicherweise zumindest abstrakt zunächst mal ein rechtliches Risiko, ob das dann so ist oder nicht. Wissen wir nicht, wir sind sehr zuversichtlich, weil wir schon so viele Gutachten haben. Ich sagte es eben, wir haben alles nebeneinander gemacht, nicht hintereinander. Von daher, glaube ich, können wir auf die meisten Fragen im B-Plan-Verfahren auch schon sehr gut antworten. Aber es ist natürlich richtig, man muss den Druck hochhalten. Die Gefahr, dass es einfach durch Vertagungen oder irgendwelche Sachen immer mal hier wieder um Monat Verschiebung kommt und da wieder, das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen es jetzt auch zügig durchziehen.
Ja, und da muss man Angst haben, dass sich zum Beispiel jetzt die Bauphase irgendwie sehr stark auf den Verkehr in Oldenburg auswirkt? Oder kommt das durch die Lage da hinten nicht direkt an einer Hauptverkehrsstraße etwas entspannter für die Anwohner und Verkehrsteilnehmer daher? Was glauben Sie?
Also das schaue ich mal Herrn Buck an als Verkehrsexperten. Ich glaube, da gibt es noch ein halbes Dutzend anderer Baustellen in Oldenburg, die ganz andere Relevanz für den Verkehr hier haben. Ob das jetzt die Bahngeschichten sind oder was an der Autobahn passiert. Demnächst ja die Sizilienbrücke hoffentlich irgendwann mal. Natürlich haben wir sehr viel Bautätigkeit in der Stadt und das nervt dann auch jeden, der gerade mal da steht. Aber im Moment denke ich mal, also das war Stichwort Alexanderstraße, glaube ich, auch schon schlimmer. Aber damit muss man natürlich immer rechnen. Ich rechne aber jetzt hier bei dem Thema im Moment eigentlich noch nicht mit so einer starken Beeinträchtigung. Ich habe auch noch nie ein Stadion gebaut. Ich kann es Ihnen auch nicht 100% sagen.
Das stimmt. Wie profitiert denn Oldenburg jetzt in Zukunft als Stadt eigentlich genau vom Stadion? Also wie wird die Zukunft der Stadt beeinflusst durch das neue Bauwerk?
Ich war gestern Abend beim parlamentarischen Abend in Hannover. Und da war alles mögliche, Minister, Staatssekretäre, Abgeordnete, aber auch viele Vertreter aus der Wissenschaft, Verbände. Und es gab nur ein Thema, auf das ich angesprochen wurde. Ich glaube, was immer viel zu sehr unterschätzt wird, ist, wie sehr eine Stadt, die sich da auf den Weg macht, aber auch irgendwie im Gespräch ist. Und das ist ja das, was ich auch immer sage, dass diese Diskussion löst etwas aus. Also vor 2 Jahren gab es noch Menschen, die gesagt haben, das ist doch überhaupt kein Thema. Dass das ein Thema ist, haben wir Montag gesehen. Ne? Also man kann nicht sagen, dass da nichts ist. Und insofern, davon profitiert Oldenburg, glaube ich, schon. Und wenn wir das dann mit auch den Kritikern und den Befürwortern so ein bisschen einvernehmlicher wieder hinbekommen, dann hoffe ich natürlich auch, dass das Stadion einen positiven Beitrag zur Identität Oldenburgs leistet. Das kann Fußball. Das muss nicht so sein. Fußball hat auch negative Seiten, wissen wir auch. Aber das kann auch so sein. Und es gibt ein Foto von mir, da kamen so 2 junge Fußballer, also wirklich so kleine Jungs, kamen zu mir und wollten unbedingt noch ein Foto. Da habe ich ein bisschen mit denen gesprochen. Und dann habe ich so gesagt, ihr seid ja diejenigen, die eigentlich auch die Chance haben, da mal irgendwann zu spielen. Ne? Also den Ehrgeiz mal ein bisschen anzustacheln. Und das müssen schon ein bisschen sehen für die jüngeren Leute. Das ist meine Beobachtung, auch aus den Ansprachen, aus den Facebook-Ansprachen, Instagram vor allen Dingen, Facebook, geht kein junger Mensch hin, habe ich natürlich auch so ein bisschen die Wahrnehmung, dass das gerade bei Jüngeren viel auslöst und dass die Skepsis eher so bei Leuten in meinem Alter ist. Das ist so ein bisschen meine Beobachtung. Es kann falsch sein, aber ich würde sagen, wir sollten einfach auch mal den Jüngeren mal was geben, was die spannend finden und wo die sich drauf freuen. Und ja, und dann schauen wir mal.
Das wurde auch in der Ratsdebatte ja mehrfach der Wert von Fußball als sozialem Kit, als sozialem Gefüge auch genannt. Ich glaube, wer wirklich auch sich intensiv mit Fußball beschäftigt, hat öfter mal ein Stadion geht, der kann das auch bestätigen, der kennt das auch, dass es halt eine besondere Rolle ist. Es ist mehr als einfach nur als ein Unterhaltungsevent für 90 Minuten, sondern es geht eben für viele mehr als darüber hinaus. Ne? Das muss man halt weiter beobachten und auch gut begleiten, damit das eben auch in guten Bahnen sich abspielt, ne, und eben nicht in negative Richtung geht, so wie man es, ne, im Aachen ist gerade so ein Thema, wo das in die falsche Richtung abzugleiten droht. Und natürlich gibt es darüber hinaus viele Dinge, die einfach schwer bis gar nicht messbar sind. Ne? Das ist sowas wie Image. Dann wurde viel über die wirtschaftlichen Auswirkungen, also mehr Leute kaufen ein, weil sie ins Stadion gehen zum Beispiel. Das sind viele Dinge, die mit reinspielen. Man wird nicht alles hinterher mit Zahlen belegen können, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, ich glaube, vor 2 Jahren kannte kein Mensch Elversberg. Und heute haben viele zumindest von der Stadt gehört und wissen ungefähr, wo sie liegt.
Ja, Patrick, du hast mich noch auf eine andere Sache aufmerksam gemacht. Und zwar hat das Fußballmagazin Elf Freunde eine Bilderserie rausgebracht, in der sie Namen von Baumärkten, Stadien aus der jüngeren Zeit per Fotomontage angebracht hat. Also die Kritik daran ist, dass die heutigen Arenen so ein bisschen beliebig seien, etwas funktional und so ohne eigenen Charakter. Und das haben Sie ja gerade schon gesagt, dass so ein Stadion natürlich dann auch Strahlkraft nach außen hat. Also welche Rolle kann und wird die Architektur bei dem Bau spielen? Wir haben diese Zeichnung ja schon gesehen, aber ist genug Spielraum bei diesem Stadion für eine unverwechselbare Oldenburger Arena? Eine neue Hölle des Nordens?
Das wird sich natürlich zeigen. Letztlich ist das natürlich auch eine Preisfrage. Da gibt es so ein Spannungsfeld zwischen, also wir werden, ich kann jetzt nicht sagen, wir haben das Ziel, einen Architekturpreis mit dem Stadion zu gewinnen. Wir reden hier über ein Stadion für 4. Perspektive, 3. oder 2. Liga. Wir reden hier nicht über die Allianz Arena. Aber trotzdem wäre es natürlich schön, wenn wir einen Anbieter später haben, der diesen Genius Loki mit Donner Schwee irgendwie aufnimmt. Ne? Also es gibt ja schon so Sprüche wie Hölle 2.0 oder neue Hölle Donner Spee oder das habe ich schon auch gelegentlich gehört, aber ich muss natürlich auch nochmal erinnern, wir müssen ja auch die Namensrechte verkaufen, also müssen wir auch ein bisschen zurückgehalten sein. Klar würde ich mich freuen, wenn das neben nicht nur von innen eine tolle, gut funktionierende Arena ist, sondern wenn das eben auch eine Marke in der Stadt ist, aber das können wir erst sehen, wenn wir die Angebote sehen. Und wir werden nicht 100 Millionen ausgeben können, weil wir finden, das sieht schöner aus. Also da müssen wir ein bisschen gucken.
Das ist natürlich auch, was es natürlich auch schwierig machen wird, vermutlich, ist ja auch diese Ausbauperspektive, ne, weil ich sozusagen dann weiter ausbauen können muss, was es dann schwierig macht, zum Beispiel irgendeine einzigartige Dachkonstruktion zu nutzen, die ich hinterher komplett abreiß und neu bauen müsste und dann wäre der Ausbau wieder mega teuer. Dementsprechend bin ich gespannt, was da für Vorschläge kommen. Bisher, ne, also wir haben immer wieder diese Ansichten gezeigt. Das sind ja immer alles nur Ideenskizzen, die teilweise auch von außen kamen, die, ne, manchmal aus den Gutachten kamen, manchmal von dieser Initiative Nordweststadion. Das heißt, die haben mit der Realität, so wie es aussehen wird, erstmal noch gar nichts zu tun, außer dass halt 4 Tribünen drumherum stehen. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie das aussieht und ob es irgendwie gelingen wird, da ein unverwechselbares Oldenburg-Bild irgendwie entstehen zu lassen, dass man zumindest irgendwie auch die Leute sich schnell heimisch fühlen und dass man eben auch sehr schnell sieht, okay, ich bin eben nicht bei Obi oder bei Hagebau, sondern im, wie auch immer es heißen wird, Oldenburger Stadion.
Sehen Sie, so schnell geht das. Gerade haben wir noch drüber diskutiert, ob wir es uns überhaupt leisten können. Jetzt wird schon geguckt, ist es überhaupt schön genug für Oldenburg. Ne?
Aber das Gute ist es ja, dass die Arena in Bahnhofs- und in Blicknähe vom Zug ist. Dann können sich die Leute ja vielleicht das Bild schon gut einprägen und sagen, ach hier, da ist das Stadion.
Aber die Latte wurde ja mit Stadtgeschichte sehr hochgelegt. Dementsprechend müssen wir jetzt ja auch versuchen, darüber zu springen, denke ich mal.
Da ich ja Historiker bin von Haus aus, wäge ich so einen Begriff ab, bevor ich den benutze. Und ich glaube, dass man das trotzdem sagen kann, weil es ist ein zentraler Ort, egal ob man jetzt dafür oder dagegen ist, aber es ist schon, ich glaube, es ist ein Thema, wo man wenige Leute findet, die da jetzt so im Moment so gar keine Meinung zu haben.
Ja.
Und es ist ja halt bei vielen anderen Sachen nicht. Also wenn ich eine Schule in Stadt Norden baue, dann interessiert das im Süden keinen Menschen. Aber das ist schon ein zentrales Element. Ne?
Dann würde ich gerne noch zum Abschluss wissen, wenn jetzt alles nach Zeitplan läuft, Herr Krogmann, wann können wir das erste Spiel im neuen Stadion sehen?
Also optimistisch und ambitioniert gesprochen, denke ich schon, dass wir in der Saison 27/28, also nach der Sommerpause 27 irgendwann sind. Aber ich muss natürlich auch mal alle Geschäftsbedingungen, die Herr Buck vorhin aufgerufen hat, die muss man natürlich auch im Blick haben. Ich kann Ihnen ganz offen sagen, ich werde, solange ich die Chance dazu habe, natürlich versuchen, so viel jetzt Druck wie möglich aufs Tempo zu machen. Ja. Weil ich glaube, dass das auch ein großes Problem unserer Zeit ist, dass die Menschen zwischen den Entscheidungen und zwischen der Realisierung, dass die einfach diese langen Zeiträume nicht mehr ertragen, weil sie gar nicht mehr wissen, wie war eigentlich die Diskussion damals. Aber es wird halt eine Zeit dauern, das ist schon so.
Dann bedanke ich mich einmal bei Herrn Krogmann, einmal für Patricks Beistand in diesem Podcast. Ich möchte an dieser Stelle auch noch an unseren VfB-Podcast verweisen, Nordwestkurve. Da wird das Thema auch nochmal von der VfB-Sicht her thematisiert. Und ansonsten danke ich allen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und ein Dank noch an Herrn Krogmann und Patrick. Tschüss.